Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es gab mal eine Zeit, da wurden Briefe geschrieben. Ganz altmodische unter uns schreiben das auch noch, Briefe. Zumindest ist das heute nicht mehr so modern, glaube ich. Würden mehr Briefe geschrieben, müsste wahrscheinlich die Postgebühr nicht erhöht werden. Für die Briefmarken. Ich gebe es ehrlich zu, ich schreibe auch keine Briefe mehr. Eigentlich ist es bedauerlich, weil man in Briefen sich ganz anders ausdrückt als mit SMS oder WhatsApps oder sonst irgendwelchen Kurznachrichten, die meistens oder nicht meistens, aber immer wieder zu Missverständnissen führen. Und unsere Kinder lachen immer über mich. Ich schreibe schon nach WhatsApps, aber wenn es mal mehr als 4 Wörter, 5 Wörter sind, ist das schon viel. Wenn ich es am Computer schreibe, wird es was länger. Aber ich bin da sehr kurz gefasst. Briefe kann ich lange schreiben, tue es aber nicht. Leider. Wie komme ich jetzt darauf? Weil es natürlich mal wieder um den Apostel Paulus geht, der Briefe geschrieben hat. Gute Briefe geschrieben hat. Mehrere Briefe geschrieben hat. Lange Briefe geschrieben hat. Ich meine nicht nur lange Briefe, der hat auch lange Sätze da drin gehabt. In diesen Briefen. Aber die Briefe des Apostels Paulus sind Zeugnisse in verschiedener Hinsicht. Zum einen zeugen sie von der Liebe des Apostels zu den jeweiligen Gemeinden. Er ist ja hinausgegangen und hat das Evangelium verkündigt. Und es haben sich Menschen berühren lassen, ansprechen lassen. Ich denke nicht in erster Linie von Paulus, sondern von Jesus. Sie sind zum Glauben gekommen, sie haben sich versammelt und daraus entstand eine Gemeinde vor Ort. Die hat er begleitet, die hat er betreut und dann hat er Briefe an sie geschrieben. Zum Wohl. Und die Briefe sind gleichzeitig auch Zeugnis dafür, dass das nicht alles so einfach war. So könnten wir uns das ja vorstellen. Da kommt der Apostel Paulus, er erzählt das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben, eine Gemeinde wird gegründet, er lehrt sie und er erweist sie und sie sind alle dankbar. Und freuen sich über Paulus, der da mit ihnen gewesen ist. Tja, die Briefe des Paulus sagen da manchmal was ganz anderes. Lesen wir die Korintherbriefe. Zum Beispiel, dann geht es um Dinge, die irgendwo aus dem Ruder gelaufen sind. Und auch, wo er beschuldigt wird. Paulus, wer bist du eigentlich? Mein lieber Paulus, was ist eigentlich deine Daseinsberechtigung? Hast du überhaupt das Recht zu predigen, zu lehren, Gemeinde zu gründen? Wer gibt dir denn das Recht? Stehst du denn in der Sukzession der Apostel, also in der direkten Nachfolge der Jünger Jesu? Nein, das bist du nicht, weil du hast Jesus nicht mehr persönlich kennengelernt. Also wer bist du eigentlich? Und das hat er nicht nur einmal gehört. Und immer wieder musste er sich verteidigen oder sagen, ich bin von Jesus berufen. Na, das zeig uns mal. Hast du das schriftlich? Wo ist das Zertifikat? Wo ist das Siegel dafür? Wir Deutschen würden auf jeden Fall danach fragen. Aber auf irgendeine Art und Weise haben die Menschen in den Gemeinden, und nicht alle, aber so einzelne, haben danach gefragt und die haben Paulus in Frage gestellt. Und das erschüttert, das kann eine Gemeinde erschüttern, wenn es welche gibt, die das in Zweifel ziehen. Denn das ist wie so eine Wucherung, die dann um sich greift und andere erfasst, die dann auch anfangen zu zweifeln. Ja, eigentlich haben die gar nicht so Unrecht. Wer ist dieser Paulus eigentlich? Wer gibt ihm das Recht? Und dann könnte er sagen, naja, wir hatten damals so ein Konzil, so ein Apostelkonzil, da kamen wir zusammen und da haben dann auch die Jünger, die Apostel in Jerusalem gesagt, Paulus, du darfst unter den Heiden. Aber dann wird das vielleicht auch in Zweifel. Haben die Apostel in Jerusalem das auch richtig gemacht? Haben sie sich nicht einlullen lassen von dem Paulus und? Also, das lesen wir in den Briefen auch. Warum sage ich das? Weil im zweiten Korintherbrief Paulus sich immer wehren muss, immer wieder wehren muss. Und da heißt es auch im zweiten Kapitel, dass er einen Brief schreibt unter Tränen. Er schreibt nicht, warum unter Tränen. Vielleicht, weil es ihm schon nahegegangen ist, diese Anfeindungen, diese Verleumdungen und dieses Infragestellen von ihm. Und immer wieder muss er sich dagegen wehren. Und gleichzeitig aber auch aus der Liebe zur Gemeinde heraus. Warum tun sie sich denn so schwer? Und so schreibt er diesen Brief, den zweiten Korintherbrief. Lest ihn einfach mal. Und dann lest ihn mal, was heißt einfach, ist ein blödes Wort. Nur eigentlich aus dem Wortschatz streichen. Und er schließt den zweiten Korintherbrief mit: Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen. Richtet euch ganz oft auf das gemeinsame Ziel und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier wird es noch etwas anders übersetzt. Und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Was ist mit dem Paulus passiert? Hat er irgendwas getrunken, das ihm die Sinne vernebelt haben? Da muss er sich wehren, er muss sich behaupten und am Schluss schreibt er, freut euch, ihr Lieben, freut euch. Lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Und dann verweist er auf den bruderlichen Kuss, der die Zugehörigkeit zueinander aufzeigt. Wir tun das nicht alle, aber so manche in der Gemeinde, dass man, wenn man sich trifft, auch mal umarmt. Das ist sowas Ähnliches. In anderen Ländern ist das mit dem Kuss oder mit diesem angedeuteten Kuss üblich. Der Kommunistische muss es nicht sein. Wirklich nicht. Okay, aber was ist mit dem Paulus? Und ich denke, was er tut ist, indem er den Brief schreibt, ist er im Gebet für die Gemeinde und im Hören auf den Vater. Und dann hört er, so stelle ich mir das jetzt mal vor, dann hört er von Gott und das damit endet diesen Brief. Freut euch. Warum kann er sagen, freut euch? Weil wenn Paulus auf Gott schaut und durch Gott auf die Gemeinde schaut, dann nimmt er wahr, dass Gott sich an der Gemeinde freut, egal wie sie ist. Es gibt nämlich keine perfekte und vollkommene Gemeinde in vollkommener Harmonie und Übereinstimmung. Die muss mir mal jemand erst zeigen. Und wenn jemand solch eine Gemeinde gefunden hat und ich gehe dazu, dann ist es vorbei. In der Vollkommenheit, in der Harmonie und. Weil keiner von uns perfekt und vollkommen ist. Aber Gott sieht seine Menschen, seine Nachfolger, er sieht die Gemeinde, die Gemeinden, die es in seinem Namen gibt. Er sieht sie durch Jesus Christus, er sieht sie reingewaschen durch Jesus. Er sieht den Vollkommenen zwischen sich und der Gemeinde, nämlich Jesus. Und darüber freut er sich. Darüber freut sich der Vater im Himmel über die Gemeinden, die es gibt, die gegründet sind, die es auch schon nicht mehr gibt. Die Gemeinde, an die Paulus geschrieben hat, die gibt es so nicht mehr. Ich stand als Student auf dem alten Marktplatz in Korinth, die Säule mit 1. Korinther 13 beschrieben, aber da ist nichts mehr als nur noch Ruinen und Reste. Aber es geht weiter. Das eine vergeht, aber es geht weiter. Andere Menschen kommen zum Glauben. Finden zu Jesus Christus, finden in die Gemeinschaft und es geht weiter. Freut euch, sagt Paulus, weil er sieht, dass Gott sich an den Gemeinden freut, auch an unserer Gemeinde und wir sind auch nicht vollkommen und auch ganz unterschiedlich. Aber warum dürfen wir uns freuen? Weil Gott mit uns noch nicht am Ende ist. Weil er mit dir und mit mir und mit uns als Gemeinde noch nicht am Ende ist. Auch wenn wir manchmal am Ende sind, auch mit unserem Rad am Ende sind oder mit dem, wie können wir denn Königshufen überhaupt erreichen und haben keinen Plan oder manchmal haben wir einen Gedanken und wir merken, das ist wie mit Regen nach langer Trockenheit. Das dringt nicht rein in das Erdreich und in die Herzen. Aber wir dürfen uns freuen, weil Gott noch nicht am Ende ist. Und weil wir es eben mit einem großen Gott zu tun haben, dem alle Dinge möglich sind, zu seiner Zeit möglich sind. Vielleicht werden wir oder ich so einen richtigen Durchbruch während meiner Dienstjahre gar nicht mehr erleben. Wie viele Propheten haben vor Tausenden und von Jahren gelebt und auf den Messias gehofft und er kam lange nachdem sie gestorben waren. Aber es war alles ein Weg hin zur Geburt Jesu bis heute und bis zu seiner Wiederkunft. Freut euch, weil Gott noch was vorhat, weil er noch nicht am Ende ist. Nicht mit deinem Leben, nicht mit meinem Leben, nicht mit uns als Gemeinde, nicht mit seiner weltweiten Gemeinde. Freut euch. Aber bewahrt die Haltung, dass wir uns auch zurechtbringen lassen durch den Heiligen Geist, durch die Schrift, durch den dreieinigen Gott. Weil als Menschen nehmen wir ganz Unterschiedliches auf. Ganz unterschiedliche Gedanken. Haben so unsere eigenen Vorstellungen und Gedanken. Und finden die durchaus auch gut. Und die sind ja auch nicht alle zum Teil gut. Aber merken nicht, wo es vielleicht in eine falsche Richtung geht. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass über die Holy Fire Konferenz in Leipzig über den MDR mal ein Bericht gemacht worden wäre. Aber schaut in die Mediathek vom MDR, da gibt es über mehrere Tage gibt es Sequenzenberichte über das Gothic-Treffen. Ich denke, schade. Und dann wird man in eine Richtung geführt und sagt, noch, das ist doch alles gar nicht so schlecht, das sind doch ganz normale. Ja, das sind ja auch normale Menschen. Aber das ist auch eben ein Zungenschlag drunter, der nicht gut ist. Auch wenn es nur eine Handvoll am Ende waren oder ein paar Handvolle. Lasst euch zurecht helfen, lasst euch ermahnen, sagt Paulus, auch in die Gemeinde hinein, wo wir so unterschiedlich sind. Lasst euch vom Heiligen Geist ermahnen. Ermahnen, wie wir miteinander umgehen, wie unsere Herzenshaltung zueinander ist, mit welchem Zungenschlag wir miteinander reden. Lasst euch ermahnen vom Heiligen Geist her. Das heißt nicht, dass wir einen Einheitsbrei machen, das wäre auch nicht gut. Aber uns von ihm leiten lassen, wie gehen wir miteinander um? Nehmen wir uns wahr als die, die von Gott geliebt sind? Nehmen wir uns wahr als die, die, für die Jesus Christus gestorben ist, sein Leben gegeben hat, für die er auferstanden ist und für die er vor dem Vater eintritt? Nehmen wir einander so wahr? Und richtet euch ganz aus auf das gemeinsame Ziel. Was ist denn das gemeinsame Ziel? Das gemeinsame Ziel ist nicht, dass ich meine Meinung durchdrücke und sage, aber ich habe recht. Das war ja in Korinth so, das war, lest die Briefe. Schaut euch die Kirchengeschichte an. Das gemeinsame Ziel ist zum einen, die Gemeinden sind dafür da, dass durch sie Christus sichtbar wird. Und dass durch die Gemeinde das Reich Gottes sichtbar wird. Nicht irgendwelche menschlichen Gedanken, auch nicht irgendwelche Theologien. Wir werden es nicht schaffen, zu einer Theologie zu kommen. Das haben schon andere vor uns versucht. Und das wird nicht gelingen. Aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir das eine Ziel im Auge behalten, nämlich, dass Jesus Christus die Mitte ist der Gemeinde, die Mitte bleibt, dass wir seine Zeugen sind und ihn verkündigen und dass an uns das Reich Gottes in der Welt sichtbar wird. Dafür sind wir da. Gemeinde ist nicht allein für sich da. Wir brauchen einander. Wir brauchen das Miteinander. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung. Wir brauchen das gegenseitige Gebet füreinander. Wir brauchen, dass wir einander tragen, auch manchmal ertragen. dass wir wissen, da ist ein Ort, da kann ich hin. Ihr Lieben, wenn man so woanders hinzieht und fremd ist und ab einem gewissen Alter, wo man vielleicht keine kleinen Kinder hat und einen Hund oder einen Hund, weil das sind so Kommunikationspunkte. Dann kommt man in einen Ort, in eine, ja, hinein, wo es Beziehungsstrukturen gibt. Und man findet schlecht hinein. Wohl dem, der Nachfolger Jesu ist und sagt, und da gibt es Gemeinde vor Ort. Und da kann ich andocken. Da kann ich heimisch werden. Da kann ich Menschen treffen. Und wohl der Gemeinde, die dafür offen ist und sagt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass du hier einen Raum findest, dass du dazu gehörst. Ist leider auch nicht selbstverständlich. Man kommt manchmal in Gemeinden hinein. Im besten Falle wird man noch begrüßt. Das war es dann auch schon. Das ist schade. So wollen wir eigentlich als Gemeinde nicht leben und sind auf dem Weg, den Versuch, es anders zu machen. Ja, und dann endet Paulus um alles. Jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, was ich eigentlich sagen wollte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So der Kanzelgruß und so das, was Paulus hier am Ende schreibt. Und warum schreibt er das? Weil das die Grundlage ist. Das ist die Grundlage. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Aus nichts anderem leben wir als aus dieser Gnade. Wenn, und jetzt muss ich das hin und her werfen, weil es geht um den dreieinigen Gott, das lässt sich immer so schlecht trennen. Wenn Gott sein Ja wegnehmen würde, könnte keiner aus sich heraus leben. Wenn Gott seinen Odem wegnehmen würde, könnten wir mit eigenem Atem nicht leben. Wenn Gott seine Hand zurückziehen würde, wäre alles verdorben hier, würde alles zugrunde gehen. Es ist die Gnade, aus der heraus wir leben. Und es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, nämlich durch ihn erwählt zu sein, von ihm zuerst geliebt zu sein. Unter seine Versöhnung zu kommen. Unter seine Vergebung zu kommen. Die Gnade ist, er hat am Kreuz alles getan und bewirkt. Und für alle gleich. Egal, wer wir sind. Und Gnade heißt, dass wir uns das nicht verdienen, nicht erleisten. Da haben die, die wenig im Portemonnaie haben, das Gleiche wie die, die viel im Portemonnaie haben. Die Gnade ist gleich. Und es ist die Gnade Jesu Christi, weil er den Vater verlassen hat, Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, um unseretwillen. Er hat den Lohn der Sünde, den Tod auf sich genommen. Gnade ist nicht, dass wir einfach begnadigt werden, sondern Gnade ist, dass ein anderer die Schuld trägt, nämlich Jesus. Und dass Jesus das tut, geschieht nur aus der Liebe heraus, aus der Liebe Gottes des Vaters heraus. Und diese Liebe heißt, sie gilt jedem Menschen, wirklich jedem, ob du dich seiner Liebe wert erachtest oder fühlst oder nicht, sie gilt dir. Aber, und das ist manchmal so der Stolperstein bei uns, sie gilt jedem Menschen. Die Liebe Gottes gilt ausnahmslos jedem Menschen. Und dann kommen mal so Fragen wie, gilt das auch dem größten Mörder, zum Beispiel dem, der jetzt in Amerika sagt, er hat über 90 Menschen getötet? Ja, die Liebe Gottes gilt auch ihm. Gilt die Liebe Gottes auch der, dessen Nachname mit der 8 anfängt? Ja, auch dem. Das ist unvorstellbar für uns. Aber das ist die Liebe Gottes. Und die er ausgießt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist die vollkommene Annahmeliebe. Und das ist der Heilige Geist, der Gemeinschaft stiftet. Der die Gemeinschaft stiftet unter uns. Aber das ist zweitens. Sondern die Gemeinschaft stiftet erstens zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der uns da mit hineinnimmt. Aus uns selbst heraus können wir das nicht. Geht es nicht. Aber er ist es, der das bewirkt und tut und uns da mit hineinnimmt, mit dazu einlädt. Und auch im Miteinander. Ohne die Gemeinschaft des Heiligen Geistes unter uns würde jede Gemeinde auseinanderfliegen. Bei manchen geschieht es leider, wo sie sich nicht widerrufen lassen von der Gnade, von der Liebe, von der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Darum ist das so wichtig und ist dem Paulus so wichtig, es den Korinther zu sagen und auch uns zu sagen, wir brauchen das. Strecken wir uns danach aus, lassen wir uns davon füllen und erfüllen, von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, von der Liebe Gottes, von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hast du das Bild? Nee, dann sage ich jetzt Amen.